zu unserer Sendereihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität im Rahmen der Lebenshilfe begrüßt Sie Maria Kotzis. Professor Raphael Bonelli ist Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und Facharzt für Neurologie. Wir werden wieder einen kurzen Impuls zum Einstieg hören, heute zum Thema das Wunder des Lebens. Und danach sind Sie, liebe Zuhörer von Radio Maria, eingeladen, sich an der Sendung zu beteiligen mit Ihren Fragen und Beiträgen. Einen schönen Vormittag, Herr Raphael Bonelli.
Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Maria. Heute freue ich mich besonders, diese Sendung zu machen, weil ich nicht allein bin. Bei mir ist mein kleiner Sohn Damian, der jetzt 4 Wochen alt ist. Und ich habe mir gedacht, das Wunder des Lebens ist ein sehr schönes Thema, wenn der Kleine dabei ist, weil das ist etwas, was man mit Psychologie alleine nicht mehr erklären kann. Die Psychologie kann und die Wissenschaft kann dieses unglaubliche Wunder des Lebens nicht erklären. Hier geht es sofort in Richtung Spiritualität. Das ist das Einzige, was diese Sensation wirklich erfassbar macht. Im Grunde ist man sprachlos vor so einem neuen Leben, das da für sich selbst es sich entwickelt hat, wo man eigentlich nicht wirklich was beitragen kann, und plötzlich kommt dann so ein Zwutschgerl raus, bei dem zwar alles sehr klein ist, aber doch alles funktioniert und das selbstständig lebt. Das ist ein Wunder. Und ich habe ein bisschen nachgeschaut, im Zweiten Vatikanum, im Gaudium et Spes, steht ein unheimlich starker Satz, nämlich über die Elternschaft. Indem sie, die Eltern, das menschliche Leben ihren Kindern weitergeben, wirken Mann und Frau als Gatten und Eltern auf einzigartige Weise am Werk des Schöpfers mit. Sie sind also Mitarbeiter an Schöpfer, an der Schöpfung, an der menschlichen Schöpfung, nicht? Und das ist auch das, was dieses Wunder ein bisschen verständlich macht. Innerhalb dieses ehelichen Zeugungsaktes liegt schon so viel Göttlichkeit und so viel Großartigkeit, dass man das rein biologisch einfach überhaupt nicht erklären kann. Man kann auch ein Kind nicht einfach im Reagenzglas machen, sondern das Leben ist einfach etwas, was den Menschen bei Weitem übersteigt. Jetzt nehme ich ihn raus, weil er möchte ein Co-Referat halten. Sie werden ihn heute sicherlich noch genauer hören. Er hat nämlich dazu auch eine konkrete Meinung. Das Schöne an einem Kind ist, dass es eine großartige Herausforderung ist für Vater und Mutter, in der Persönlichkeit zu wachsen. Weil was ich beobachte bei vielen meiner Patienten ist nämlich, dass sie verheddert sind in sich selbst, um sich selbst kreisen und oftmals sehr interessiert daran sind, möglichst viel Spaß zu haben. Das Wort Spaß, stelle ich als Psychiater beunruhigt fest, wird sehr häufig eingesetzt, wo eigentlich der Sinn des Lebens gehört. Und Spaß ist nun mal kein Sinn im Leben. Deswegen kommen diese Menschen auch irgendwann einmal zum Psychiater, wenn sie viel Spaß haben wollen, weil das kein Sinn im Leben ist. Während ein kleiner Mensch, den man zu Werten erzieht und für den man Verantwortung hat, das ist ein ganz großer Sinn im Leben. Das ist ein Sinn im Leben, bei dem man sofort von sich selbst, wenn man also halbwegs normal ist, von sich selbst wegschaut und eben auf das Du schaut, auf dieses kleine, hilflose Wutzel, das jetzt eigentlich die ganze Aufmerksamkeit braucht und das man nicht für sich selbst benutzt. Natürlich weiß ich, dass es auch Menschen gibt, die auch gegenüber dem Kind in einer Ich-Haftigkeit agieren. Das heißt, dass sie in erster Linie an sich selbst denken. Aber das ist schon sehr weit weg. Wenn man einem kleinen Kind in die Augen schaut oder einem schlafenden Kind zuschaut, dann ist das so ein gesunder Blick, dass ich überzeugt bin, dass unsere Gesellschaft gesunder wäre, hätte sie mehr Kinder. Es ist ja erstaunlich, dass wir noch nie so viel Psychopharmaka verwendet haben, noch nie so viel psychisch Kranke hatten und noch nie so wenig Kinder hatten. Das ist für mich kein Zufall, weil eine Gesellschaft, für die ein Kind eigentlich in erster Linie eine Belastung ist, ist eine kranke Gesellschaft. Ich sehe immer wieder Patientinnen bei mir, die sagen, nein, in Wirklichkeit wollen sie gar keine Kinder. Wenn ich dann näher nachfrage oder nach einigen Stunden von Psychotherapie kommt raus, dass das in Wirklichkeit gar nicht so ist, aber dass sie eng an ihrer Karriere hängen. Was viel häufiger vorkommt, ist, dass Patientinnen kommen und sagen, so, jetzt habe ich eine tolle Karriere geschafft und jetzt mache ich noch schnell ein Kind und dann mache ich den nächsten Karrieresprung. Was auch eine ungesunde Einstellung gegenüber dem eigenen Leben und dem eigenen Kind ist, weil nur Leistung zählt. Eine Frau ist zu mir gekommen, Anfang 30, die gesagt hat, meine Regelblutung funktioniert nicht und die Gynäkologin hat mich zu Ihnen geschickt, weil sie meint, ich habe so viel Stress, dass ich gar kein Kind bekommen kann. Das möchte ich schnell ändern, weil ich muss jetzt ein Kind bekommen, weil die Karriere entwickelt sich im Moment nicht gut und wenn ich jetzt ein Jahr aussetzen könnte, dann würde es mir viel besser gehen und dann könnte ich den nächsten Karrieresprung machen. Ein Kind ist kein Ding, das man auch noch sich besorgen muss, damit man dazugehört. Man hat kein Recht auf ein Kind. Und wenn man so ein Kind wirklich anschaut oder in den Armen hat, dann merkt man, dass ein Kind wirklich ein Geschenk Gottes ist. Das weiß man vielleicht besonders dann, wenn man weiß, dass viele Menschen keine Kinder bekommen können, die sich sehnlichst ein Kind wünschen. Ein Kind ist keine Selbstverständlichkeit. Und es gibt kein Recht auf ein Kind. Und es ist schade, wenn Menschen sich Kinder basteln, wo sie mit Leihmüttern oder sich künstlich befruchten lassen. Es ist schade. Es ist schade, weil sich da Menschen wegentwickeln von dem, wie Gott das alles vorgesehen hat. Aber bleiben wir in der Psychiatrie. Und was ich auch häufig beobachte, ist, dass Eltern sich rund um das Kind auseinanderleben. Es ist natürlich, dass der Vater seine Männlichkeit und die Mutter ihre Weiblichkeit nutzen für das Kind. Und es ist gut für das Kind von Anfang an, dass es Vater und Mutter hat und dass der Vater eben nicht Mutter spielt und die Mutter nicht Vater spielt, sondern dass beide so sind, wie sie sind, ganz echt, ganz authentisch. Und das tut dem Kind gut von Anfang an. Aber was dem Kind am besten tut, ist, wenn Vater und Mutter sehr vereint sind. Das heißt, wenn in dieser Familie Gott an erster Stelle steht und dann für die Frau der Mann an zweiter Stelle steht, nach Gott, und dann erst das Kind kommt und für den Mann eben entsprechend die Frau an erster Stelle steht und dann erst das Kind. Das Kind genießt es, nach dem entsprechenden Elternteil in der Hierarchie zu kommen. Das Kind ist froh darüber, wenn die Eltern harmonieren und leidet fürchterlich darunter, wenn sie das nicht tun. Und es ist ein großer Irrtum, der mir häufiger und häufiger begegnet, dass besonders Frauen sagen, das Kind ist so wehrlos, das Kind ist wichtiger als mein Mann. Das ist falsch, das ist eine Überschätzung des Kindes und das ist eine Herabwürdigung der Ehe und das geht meistens nicht gut. Sondern es ist gesund, wenn Mann und Frau, Vater und Mutter ganz eins sind. Für das Kind da, aber ganz eins und in erster Linie einmal schauen, auch, dass die Ehe sehr stabil ist und sie für sich selbst sorgen, also sorgen für die Ehe. Was nämlich dann dramatisch wird, und das beobachte ich leider auch bei vielen Fällen, die ich hier habe in meiner Praxis, ist, dass Menschen, also Mann und Frau, zu streiten beginnen um das Kind und zu wetteifern um seine Gunst. Das heißt, ich habe jetzt konkret einen Fall, wo der Mann seit ein, zwei Jahren überlegt, seine Frau zu verlassen, weil er das Gefühl hat, dass er zu kurz kommt, was eben, wie ich schon erwähnt habe, ein großes Drama ist in der Paardynamik, wenn eben die Frau das Kind an erste Stelle rückt. Aber aus dem Grund hat er eine Strategie begonnen, dass er mehr und mehr das jetzt vierjährige Kind, Rufzeichen, mit Geschenken überhäuft und mehr und mehr Zeit mit ihr verbringt, was nicht schlecht ist, aber mit Geschenken überhäuft und sämtliche Erziehungsprinzipien der Mutter kritisiert und sich mit dem Kind solidarisiert, statt mit seiner Nochfrau an einem Strang zu ziehen. Daraufhin kommt jetzt die Frau unter einem Zugzwang, eben auch das Kind besonders beschenken zu müssen. Und oftmals, wie in jeder Scheidungsdynamik, sind die eigentlichen Verlierer die Kinder. Und sie sind deswegen die Verlierer, weil sie nicht mehr erzogen werden, sondern weil um sie gebuhlt wird, um ihre Aufmerksamkeit, um ihre Liebe, um ihre Wertschätzung. Und dann werden Väter zu Kumpel und Mütter eben auch. Und es gibt keine Erziehungsberechtigte mehr. Es ist die Aufgabe der Eltern, für eine christliche Erziehung der Kinder zu sorgen. Das ist eine wunderschöne Aufgabe. Und das ist eine große Herausforderung, die, da habe ich jetzt im Codex Iuris Canonici nachgelesen, auch darin besteht, dass die Eltern ein christliches Leben führen. Also am Heiligungsdienst haben auf besondere Weise die Eltern Anteil, indem sie ihr Eheleben im christlichen Geiste führen und für die christliche Erziehung ihrer Kinder sorgen. Das bedeutet eben in erster Linie, das wird als erstes genannt, geht es darum, dass die Eltern wirklich authentisch christlich leben und so dann in zweiter Linie auch für die christliche Erziehung ihrer Kinder sorgen, nicht? Weil in christlicher Erziehung ist nicht Religionsunterricht und Information über das Glaubensleben, sondern ein Leben in den Tugenden und ganz besonders ein Leben in der Gegenwart Gottes und ein Leben auf Gott hin. Und das sind die Kinder die ersten Vermittler Gottes und die Menschen, die an Gottes Stelle stehen. Das ist eben auch, es ist interessant, dass Gott sich Vater nennt von uns und nicht irgendwie Superstar oder Oberchef oder Bundespräsident oder sonst irgendwas, sondern er nennt sich Vater und zeigt uns darin, was eben die Rolle auch der Eltern sein sollen. Ein letzter Aspekt, der mir einfällt, wenn mein kleiner Sohn Damian jetzt auf meinem Schoß schläft, ist die Gotteskindschaft. Wir können von diesem Kindsein sehr viel lernen im geistlichen und spirituellen Leben. Und viele Heilige, vor allem Therese von Lisieux, haben das eben die Gotteskindschaft genannt. Das heißt, ein Kind sein vor Gott. Gotteskindschaft ist noch mehr als Demut, was schon eine ganz großartige Tugend ist. Demut ist eben nach Thomas von Aquin, dich so sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht, eine ganz großartige Erkenntnis. Aber die Gotteskindschaft geht noch tiefer. Das Kind sieht sich auch, also ist auch demütig, wenn es ein gesundes Kind ist und sieht sich selbst so, wie es der Wirklichkeit entspricht. Aber es weiß sich eben auch geliebt und geborgen in einem liebenden Vater, der immer nur das Gute will und dem man grenzenlos vertrauen kann. Man kann eben dem leiblichen Vater eben bis zu einem gewissen Grad vertrauen, eben nicht grenzenlos, weil es kommt auf die Person an. Aber Gott Vater kann man immer vertrauen. Aber wenn religiöse Menschen oder Menschen innerhalb der Kirche eben, wenn es denen so wichtig ist, mündig zu sein, wenn es denen so wichtig ist, kritisch zu sein, wenn es denen so richtig ist, ungehorsam zu sein, dann kann ich innerlich immer nur den Kopf schütteln und mir denken, um Gottes Willen, sind das Menschen des Gebetes? Weil die Haltung, diese kindliche Haltung der Gotteskindschaft, das heißt, ich bin ein Kind Gottes. Und was hier alles passiert, weiß Gott schon. Und er kümmert sich um mich und er kümmert sich um die Welt und ich vertraue ihm mal prinzipiell. Ich bin mit ihm immer im Gespräch, wie Jesus mit dem Vater immer im Gespräch war. Und jedes Mal, wenn Jesus ein Wunder getan hat, hat er vorher eben den Vater angerufen, was eine sehr schöne Innigkeit der Verbindung ist. Und so in Verbindung wie das Kind mit seinen Eltern, ich bin vollkommen erstaunt, wie schnell das Kind nicht nur die Mutter erkennt, sondern auch den Vater. Aber so eine innige Verbindung, wie kleine Kinder mit ihren Eltern haben, so wo sie immer in der Nähe ihrer Eltern sein wollen, so eine innige Verbindung sollten wir mit Gott haben und können wir mit Gott haben. Und es ist die schönste Art, so zu leben. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Anrufe und auf Ihre Fragen und Beiträge.
Ich begrüße nun den ersten Anrufer aus der Steiermark, Herr Riedl. Grüß Gott.
Ja, ein Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Riedl.
Grüß Gott, Herr Professor. Ich danke Ihnen für die schönen Gedanken zu diesem Thema, das Wunder des Lebens. Und kann Ihnen absolut beistimmen. Wir haben selber zwei erwachsene Kinder. Mittlerweile haben wir zwei Enkelkinder, zwei Damen, zwei Mädchen. Und sind natürlich außerordentlich glücklich. Und es zeigt sich also wirklich, dass das also so schön weitergeht. Vater, Großvater oder dann Urgroßvater. Und was mich aber sehr beschäftigt und auch ein bisschen traurig macht, ist die Diskussion, dass jetzt auch das homosexuelle Paare bzw. zwei Schwule, also Männer und zwei lesbische Frauen, auch das Bedürfnis haben bzw. das Begehren, auch Kinder zu adoptieren oder auf irgendeinen anderen Weg Kinder eben zu bekommen und diese zu erziehen und auch zu behaupten, dass sie genauso Eltern sein können wie Vater und Mutter. Wie stehen Sie dazu?
Ja, also ich glaube, dass sich die Kirche ganz eindeutig positioniert hat und wir sind ja hier in einem kirchlichen Sender und das ist sehr relevant. Als Psychiater kann ich sagen, es ist wichtig, dass ein Kind mit Vater und Mutter aufwächst und auch ein männlicher, eine weibliche Bezugsperson hat. Also das ist sicher sehr wichtig und das ist das Ideal. Also ich glaube, es ist für mich ist wesentlich zu sehen, es gibt kein Recht auf ein Kind. Es ist schön und gut, dass Menschen Lust auf ein Kind haben, aber es gibt kein Recht auf ein Kind. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Und insofern kann man das eben weder bestellen noch in Auftrag geben. Nicht? Es gibt ja alle möglichen in anderen Ländern Möglichkeiten der Leihmutterschaft, wo man eine Eizelle von einer intelligenten Frau nimmt und dann es irgendeiner Leihmutter aus Indien oder meistens Indien einpflanzt, aber man will nicht ihre Eizelle, man möchte ein intelligentes und nimmt man den eigenen Samen und dann bastelt man sich sozusagen seinen eigenen Menschen. Oftmals werden mehrere Kinder eingesetzt und dann die Überzähligen abgetrieben. Also hier gibt es eine ganz dramatische Entwicklung, die alle aus dem Irrtum beruhen. Ich habe ein Recht auf ein Kind und wenn ich es nicht selber machen kann, dann muss die Medizin herhalten. Und da bin ich der Meinung, dass das nicht gut ist und dass ein Kind ein Geschenk Gottes ist und dass es gut ist, wenn ein Kind Vater und Mutter hat.
Dankeschön für die Beantwortung und ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrem Sohn und Ihrer Gattin und dass noch viele Kinder kommen. Nicht?
Ich danke Ihnen sehr.
Alles Gute, gell? Wiederhören.
Alles Gute, wiederhören.
Dankeschön.
Frau Rickmann aus der Schweiz darf ich nun begrüßen.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bonelli. Danke für Ihre schlichten, gut verstehbaren und tiefgehenden Ausführungen. Ich möchte ein kleines Wort eines Kindes wiedergeben. Vor über 20 Jahren hatten wir im Wallis im Hochgebirge einen schweren Murgang, heiße Sommertage und dann ein unglaublicher 3 Tage währender Regen. Und da kam eben unter dem Gletscher aus dem Seitental plötzlich eine Schlamm- und Wasserlawine. Es wurde ein großer Teil des Dorfes in Mitleidenschaft gezogen und was niemand fassen konnte, nicht ein Mensch kam ums Leben. Die, die in der Schusslinie eigentlich sich bewegten in der Mittagszeit, waren zufällig oder mit Gottes Gnaden vorher gerade noch dort weggegangen. Das Dorf war schwer erschüttert. Ich stehe im Metzgerladen und muss warten und neben mir eine junge Frau, die ebenfalls wartet. Und sie übermittelt mir das Wort ihrer 4-jährigen Tochter. Sie sagt, Lieselotte hat mich gefragt, Mama, du sagst, der liebe Gott sieht mich immer, aber meine Augen können ihn nicht sehen. Sag, sieht er sich selber auch nicht? Und wir Erwachsenen wissen ja, er hat unseretwegen seinen eingeborenen Sohn hingegeben. Das ist die innige Verbindung von Vater und Sohn und von dem gläubigen Kind, Kind Gottes, ein gotteskindlicher Glaube. Und das haben Sie in Ihren Ausführungen wunderschön zusammengebracht. Ich danke Ihnen.
Danke auch für Ihren Beitrag. Das ist sehr, sehr schön, wenn eben kleine Kinder schon beginnen nachzudenken über Gott. Und es ist ein schweres Verbrechen aus meiner Sicht, wenn man Kindern diese Wahrheit vorenthält, nämlich, dass es einen liebenden Gott gibt, weil dann Kinder auch völlig, also das Phänomen des Lebens und das Phänomen auch der Wichtigkeit der Eltern nicht richtig einschätzen können. Nicht, wenn es Gott gibt, dann gibt es immer von Anfang an jemanden, der wichtiger ist als Vater und Mutter und der das Kind mehr liebt als Vater und Mutter zusammen. Es gibt also immer eine Kontrollinstanz. Es gibt immer jemanden, wo man sagen kann, das hat die Mama, da ist die Mama böse geworden, aber der liebe Gott, der ist nie böse. Nicht, das ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie schnell Kinder auch verstehen, dass religiöse Kinder nämlich, wie übermächtig eben Gott ist und dass eben auch die Eltern nur Geschöpfe sind. Und ich halte es für essentiell für die psychologische Entwicklung, dass Kinder von Anfang an verstehen, dass ihre Eltern nicht Götter sind. Und in einer atheistischen Erziehung passiert das notwendigerweise, bis das Kind eben dann durch Enttäuschung bemerkt, dass die keine Götter sind, aber dass es keine Götter gibt, ist das Kind dann auch irgendwie sehr hilflos und von Anfang an ein enttäuschtes Kind.
Vielleicht ist es eine einfache Formel, die wir den Kindern, den Kleinkindern mitgeben können, wenn wir gelegentlich, wo es gerade mal so hinpasst und wo es uns in den Sinn kommt, vermitteln, Mama und Papa haben sich sehr, sehr lieb, aber der liebe Gott hat sich noch lieber als Mama und Papa zusammen.
Ja, das ist wesentlich, was Sie da sagen, ist wesentlich, aber was ich, genau, richtig, ganz richtig, also die Worte sind wichtig, aber das Wichtigste ist eben dieses Vorleben. Therese von Lisieux hat das so schön gesagt, sie hat gesagt, wenn ich wissen wollte, wie man betet, dann musste ich nur aufschauen und meinen Vater beim Beten beobachten. Das ist so ein schöner Satz, der eigentlich zu Tränen rührt. So ist Vaterschaft und Mutterschaft, dass die Kinder sagen, ich möchte auch so beten, wie es meine Eltern tun.
Ja, wünschen wir uns, dass das wieder mehr Eingang findet in unser gesellschaftliches Leben. Danke.
Danke für den Anruf.
Ja, behüt Gott.
Lebenshilfe auf Radio Maria, Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität. Heute zum Thema Das Wunder des Lebens mit Professor Raphael Bonelli. Aus Wien begrüße ich Frau Maria.
Ja, grüß Gott. Ja, mein Vater hat mir auch vorgelebt, was katholische Religion ist. Er hat auch immer gebetet, alles wunderbar in die Kirchen gegangen. Und vor lauter Angst, dass wir, meine Schwester und ich, in die Hölle kommen, hat er uns als Zwang beten beigebracht. Mit 3, 4 Jahren musste ich mich vor ihm niederknien und beten. Also mir hat so gegraust. Auch das gibt es.
Ja, das ist schlecht. Also Zwang ist natürlich schlecht, weil aus Zwang kann keine Liebe entstehen. Da haben Sie, das ist gut, wenn Sie das, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Sie sind schon eine ältere Generation, sowas gibt's.
Ja.
Genau, sowas, also sowas höre ich bei den Jungen gar nicht, sondern bei den Jungen ist mehr die Gleichgültigkeit. Also die, wir wissen ja, dass Angst eine schlechte Motivation ist, Dinge zu tun.
Ja.
Und auch die Kirche weiß das seit langem, sie unterscheidet zwischen der Angstreue und der Liebesreue, ne? Das heißt, die Angstreue ist die nie unvollkommene Reue und die vollkommene Reue ist die Liebesreue. Und so würde ich auch sagen, das Gebet, also es ist immerhin besser zu beten als nicht zu beten, aber als Angst zu beten ist schlecht. Aber es ist noch immer besser als nicht zu beten. Also die Gleichgültigkeit ist schlimmer als die Angst vor Gott, weil die Angst vor Gott kann irgendwann einmal, wenn man reift und wenn man das sozusagen alles reflektiert, zur Gottesfurcht werden. Und die Gottesfurcht ist ja eine Gabe des Heiligen Geistes und was sehr, sehr Gutes. Nicht, also eine Respektlosigkeit vor den religiösen Dingen ist auch schlecht. Nicht, also Gott ist ja allmächtig und er ist zwar nicht beängstigend, aber er ist doch zum Fürchten. Also im positiven Sinn des Wortes, also im Sinn des Respektes, weil Gott allmächtig ist. Und tatsächlich lehrt ja die katholische Kirche auch, dass es die Hölle gibt. Das ist ja nicht nur in ihrer Kindheit so gewesen, sondern es ist ja eine allgemeine Lehre der Kirche. Und wir müssen, ich habe nach wie vor meinen kleinen Sohn jetzt auf dem Schoß, der noch immer schlaft. Wir Eltern sind ja, haben natürlich die Sorge und die Verantwortung, dass diese Kinder letztlich in eine Harmonie mit Gott hineinwachsen und in den Himmel kommen und nicht zu Verbrechern werden, nicht? Das ist diese Sorge ist natürlich in gewisser Weise da, darf natürlich nie zur Angst und Panik führen, und weil Angst und Panik, so wie sie das schildert, ich war nicht dabei, aber so wie sie schildern, ist eben auch immer was Enges, was Engstirniges und etwas, was die Freiheit nimmt. Und so haben sie es erlebt, ne?
Nein, es war ein sadistischer Akt, wenn es
naja, sadistisch, also wenn er Angst hatte, dass in die Hölle kommen, ist ja das kein Sadismus, sondern das ist eher eben Angst und damit wird es eng. Sadismus ist Lust am Quälen. Das glaube ich, war es, so wie Sie es erzählen, war das nicht Sadismus, sondern es war einfach eine Angst davor, dass sie sozusagen auf Abwege kommen könnten, nicht? Also, und die gibt's immer, das ist jetzt gar nicht so unbedingt, abhängig von Religion. Es gibt eben ängstliche Eltern, die fürchterlich Angst haben, dass ihre Kinder intolerant werden oder Faschisten oder rechtsradikal oder was weiß ich, Verbrecher oder homophob oder was auch immer, nicht. Also ängstliche Eltern hat es immer gegeben. Und eigentlich ist Religion das beste Mittel gegen die Ängstlichkeit der Eltern, weil man eben sagt, es hängt nicht alles von mir ab, sondern es gibt auch noch Gott. Also die Bemühung ihres Vaters, würde ich jetzt einmal sagen, war prinzipiell mal eine gute, aber leider hat das eben, war die Motivation, da war zu viel Angst drinnen und damit hat das eigentliche Anliegen war dann nicht klar für sie wahrnehmbar, was sehr schade ist. Aber ich nehme mal an, wenn Sie eine Hörerin von Radio Maria sind, dass sie dann doch die Kurve gekratzt haben und eine persönliche Gottesbeziehung geschafft haben.
Kann man schon, ja. Ja,
ja. Nein, aber ich, wissen Sie, die Bemühungen Ihres Vaters, so tollpatschig und schlecht sie auch waren, doch dann irgendwie Frucht getragen. Also das ist nicht gut, so wie Sie es erzählen, aber viel schlimmer ist, das Kind in der Gleichgültigkeit zu lassen und in der Unwissenheit, dass es eben keinen Gott gibt oder dass es eben, also in der Unwissenheit, dass es einen Gott gibt. Das ist viel tragischer, weil wenn auch sehr viel Angst in einer Erziehung stattfindet, wenn man auf das Richtige hinweist, wenn auch voll Angst, ist das immerhin schon ein erster Hinweis. Und für sie kam dann sicher mal eines Tages das Aha-Erlebnis, ah, Gott ist die Liebe. Und das sozusagen vervollkommnet dann das Anliegen ihres Vaters und hat sie dann zu einer gesunden Gottesbeziehung zurückgebracht.
Okay, gut, danke schön, danke.
Danke für den Anruf, auf Wiederhören.
Danke, wiederhören.
Als nächstes begrüße ich den Herrn Martin aus Tirol.
Ja, grüß Gott.
Lieber Herr Martin, grüße Gott.
Herr Bonelli, vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Ich freue mich schon auf den Montag, wo ich eine Sendung losen kann. Jeden ersten im Monat, weil immer ganz viel dabei ist, wo es Bestätigung bringt, wo ich für mich einfach oft schwach bin in der Gesellschaft, diese so weiterzutragen, wie es ist, bringen. Sie unterschreiben das und stärken mich da oft ganz, ganz stark. Und es kommt oft der Moment da, wo das noch wissenschaftlich, so jetzt einmal, belegt wird, weil der Heilige Geist schon ganz gewaltig viel tut da und da auch kann, weil er mich ganz fest zur Verfügung stellt. Aber man muss auch das ein bisschen im Auge halten, was von der Wissenschaft her gemacht wird und was mir ganz gut auch ist. Bei Ihnen ist die Reihenfolge auch hundertprozentig richtig. Zuerst die Ehe und dann die Familie, die Kinder. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Mich freut es so, ich habe den kleinen Herr im Hintergrund. Das ist ein Geschenk und eine Aufgabe und eine Weiterentwicklung für jeden Menschen, wenn er sich auf seine Kinder einlässt. Ich habe selber 3 Töchter. Von 18 bis 11 ist sehr spannend. Und wie gesagt, es ist genial, wenn man einen zuhören darf. So geht es gut aus, man bleiben Sie uns treu.
Ja, ich danke Ihnen sehr. Das ist sehr, sehr schön. Also der kleine Damian hat jetzt ein bisschen mitdiskutiert, weil er wollte noch etwas sagen. Sie haben gesagt, das freut sich so, dass ich sage, erster Platz Ehe, zweiter Platz Kinder. Aber ich sage erster Platz Gott, zweiter Platz Ehepartner und dritter Platz Kind.
Ja, ja.
Und das hat den Damian gestört und das wollte er nur erklären. Richtig, Damian, war das doch.
Cool. Ja. Ja, ja, genial.
Also, ich ja, danke. Herzlichen
Dank. Danke vielmals.
Nach Tirol.
Ja, danke. Wiederhören.
Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich, Radio Maria Südtirol und Radio Maria Deutschschweiz. Wir sind verbunden mit Professor Raphael Bonelli in der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität. Das Thema heute ist das Wunder des Lebens und wir hören jetzt das Lied Leben von Andrea Adams frei. Aus Innsbruck ist jetzt Frau Sigrid in der Leitung.
Ja, grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott, Frau Sigrid.
Ich möchte Ihnen ganz herzlich gratulieren zu Ihrem Damian. Und ich freue mich über Sie, weil Sie so diese Freude spüren lassen. Also es ist jedenfalls ganz schön. Und ich wollte Ihnen sagen, also ich wäre heuer 75 und bin also 6-fache Oma und ich habe also auch sehr viel Freude mit meinen Kindern gehabt und mit meinen Enkeln. Mit meinen Enkeln noch mehr, weil mit meinen Kindern, da war ich eher angespannt, dass ich alles richtig mache und so in diese Richtung. Und ich wollte Sie noch fragen, wie sind Sie auf Damian gekommen?
Also ich bin auf Damian gekommen, indem ich Jawohl gesagt habe, weil meine Frau den Namen entdeckt hat. Damian ist ja im ersten Hochgebet, der letzte Name, Kosmas und Damianos, ist im ersten Hochgebet. Und dann, also das hat meiner Frau sehr gefallen. Und dann, außerdem hat sie, glaube ich, gegoogelt nach christlichen Namen und wir wollten eben nicht Kevin nennen. Und dann ist ja der Name wieder aufgefallen und letztlich haben wir dann auch noch einen ganz lieben Freund, der Pater Damian aus Heiligenkreuz, der den Damian dann auch taufen wird und der sozusagen dann auch uns weiter inspiriert hat. Und das ist der erste Priester, der den kleinen Damian gesegnet hat, wie er noch im Bauch war. Wir waren uns beide sicher, dass wir schwanger sind, aber der Schwangerschaftstest war negativ. Und in dieser Situation hat der Pater Damian den Kleinen schon gesegnet. Also sozusagen, wo die Medizin ihn noch gar nicht wahrnehmen konnte, hat ihn die Liebe der Eltern schon wahrgenommen und er wurde schon vom Pater Damian gesegnet. Und so ist das für uns sehr stimmig, dass er jetzt Damian heißt. Cosmas und Damian waren beide Ärzte und waren große Aposteln.
Jedenfalls danke für die Auskunft und danke für Ihre Stunde da einmal im Monat. Also da freue ich mich immer drauf.
Ja, schön.
Alles Gute.
Danke, wiederhören.
Auf Wiederhören. Herr Josef aus Osttirol.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Josef.
Ja, grüß Gott. Zum Leben, es gibt ja auch Lebensschutz und so weiter, das ist ja bei uns eigentlich nur ein bisschen stärker wie in anderen Ländern. Es gehen ja auch unter der Ärzteschaft die Meinungen so extrem auseinander. Wenn man schaut, in Belgien, glaube ich, ist bis zu einem Jahr, da sterben mehr Kinder schon an Euthanasie als eines natürlichen Todes. Und ich glaube, dass so sich die Gesellschaft schon eine schwere Last aufschlägt und dass durch diese Sachen auch die Abtreibung und auch diese Medienterror, der was auch bei uns läuft. Ja, weil ich muss wirklich sagen, ich kann zum Beispiel ORF auf Nacht, ich muss echt ausschalten, ich schaue nur mal ganz selten, ich kann das nicht mehr anschauen, was da abläuft.
Ich glaube nicht, dass mehr Kinder umgebracht werden vom 0. bis zum 1. Lebensjahr als natürlicherweise sterben. Ich glaube, dass Sie da von Erwachsenen sprechen.
Ich glaube auch, dass das schwer zusammenhängt mit der Abtreibung, mit diesen ganzen
Abtreibung, das stimmt. Die Abtreibung ist eine schwere Last einer Gesellschaft. Wenn Sie Ihre eigenen Kinder umbringen, ist das wirklich eine Katastrophe. Das ist ohne Zweifel so. Noch dazu, nicht wenn man argumentiert, naja, das Kind ist ja behindert. Das ist überhaupt kein Argument, um einem Kind das Leben zu nehmen. Aber das ist eben vor der Geburt. Nicht? Also die Kindstötung nach der Geburt. Ich bin mir sehr sicher und ich hoffe, dass Sie sich da missverstanden haben. Aber wir sind beide einer Meinung, dass das nicht gut ist. Aber das Drama auch der Abtreibung besteht eben darin, dass die Menschen sagen, eben wenn ein Kind ihnen nicht in den Kram passt, dann wollen sie es eben weghaben, nicht weil die Priorität eben des Kindes und die Heiligkeit des Lebens nicht mehr gegeben ist.
Ja, aber das spiegelt sich in der ganzen Gesellschaft. Das nicht nur in der Familie, das in der ganzen Gesellschaft, das muss mir alle tragen. Das spüren wir sowieso in 10, 20 Jahren, dass wenn wir bei uns in die Städte schauen, ja, da fehlen die jungen Leute, das ist eine Katastrophe, das ist der Plan.
Man muss nur aufpassen, dass man jetzt nicht ins Jammern kommt.
Nein, nicht ins Jammern, sagt, aber man muss realistisch.
Was kann ich tun, um die Situation zu verbessern?
Ja.
Also was nicht das auch das Positive.
Nein, ich doch nicht also, jammern. Was ich
Ihnen erzählen kann, ist, dass es unglaublich schön ist, wie viele Menschen ganz positiv auf uns zugehen, wenn sie sehen, dass wir ein Kind haben und so ein süßes und wildfremde Menschen, die uns ansprechen, die uns anstrahlen. Also da muss ich sagen, ich freue mich darüber, dass die Gesellschaft da noch relativ gesund ist.
Ja, weil immer weniger Kinder werden, deswegen strahlen sie, wenn sie ein Kind sehen. Das ist die Wahrheit.
Es gibt auch positive Dinge und Gottes Welt ist schön, auch heute und nicht nur früher. Und es gibt natürlich Menschen, die die christliche Botschaft nicht ganz verstanden haben. Unsere Aufgabe ist, das Reich Gottes zu vermehren und nicht zu beklagen, dass nicht alle brav sind. Ja, ich sage das jetzt ganz deutlich. Es ist auch nicht christlich, ständig nur zu jammern und zu sagen, wie schlecht die Welt ist. Die Welt ist natürlich, ja, der Herr der Welt ist der Teufel, das wissen wir. Und die Welt ist in sich nicht gut. Aber es ist auch gut, die Welt sehr zu lieben und auch zu respektieren, was es Gutes gibt innerhalb der Welt, weil es auch wichtig ist, die gute Laune zu behalten. Mit guter Laune werden wir viel, viel mehr Menschen gewinnen, als wenn wir ständig nur jammern und nörgeln und sagen, was alles nicht funktioniert und was nicht toll ist. Also ich habe jetzt hiermit ein großes Plädoyer für das positive Denken, christliches positives Denken formuliert, weil ich glaube, mit dem Jammern kommen wir nicht weiter. Es ist gut, eine scharfe Analyse zu setzen, aber letztlich ist Gott auf der Seite der katholischen Kirche und wird das Schiff der Kirche schon lenken. Danke für Ihren Anruf.
Vielen Dank dafür. Wir gehen zur nächsten Hörerin aus Bregenz, Frau Meier.
Ja, Frau Meier, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Ich möchte weiter im Positiven bleiben. Meine älteste Tochter ist jetzt 38 Jahre alt. Ich habe 6 Kinder. Und ich bin heute noch so fasziniert von dem, was ich bei der Geburt der Tochter erlebt habe.
Ja,
im Augenblick der Geburt habe ich das Gefühl gehabt, im Kopf ergießt sich etwas. Also es war nicht unangenehm. Also wie wenn etwas sich, es war so ein Rauschen. Und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt bin ich anders. Und das habe ich nur beim ersten Kind erlebt. Und ich war tatsächlich anders. Ich war vorher sehr egoistisch, also, aber ich habe nachher einfach auf Kinder. Und wenn ich nicht mehr mag, dann denke ich an Kinder und dann stehe ich wieder auf den Füßen und tue was. Und ich habe niemanden getroffen, der sowas Ähnliches erlebt hat, außer einem Mann. Haben Sie auch so etwas erlebt?
Also ich glaube, dass tatsächlich die Elternschaft eine unheimliche tolle Gelegenheit ist für Menschen. Ich sehe sehr, sehr viele Menschen in meiner Praxis, für Menschen von ihrer Ich-Haftigkeit, von ihrer Ich-Zentriertheit loszukommen. Ich habe jetzt konkret eine Patientin, mit der ich die halt hunderte Wehwehchen hat, die ständig in der Selbstbeobachtung ist und sie am großen, großen Glück ist jetzt schwanger geworden. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance, dass diese Frau jetzt endlich von ihrer Selbstbeobachtung loskommt, weil eben der Fokus auf dem kleinen Kind ist. Da bestätige ich das, was Sie auch angedeutet haben an Ihrer persönlichen Erfahrung, dass das eine großartige Gelegenheit ist. Also es muss nicht der Zeitpunkt der Geburt sein, aber irgendwann dieses Bewusstsein, jetzt ist mein Sinn im Leben, dass sich diese Kinder heiligmäßig entwickeln. Und das ist schon ein Sinn, der außerhalb von einem selbst ist. Als Psychiater muss ich das immer wieder festhalten und bestätigen, wichtig für einen Menschen ist, dass er ein Ziel, einen Sinn hat außerhalb seiner selbst. Also nicht er selbst ist der Sinn, sondern etwas außerhalb seiner selbst.
Außerhalb.
Und das ist zum Beispiel im idealen Fall ein anderer Mensch.
Ein anderer Mensch.
Also der Ehe, zuerst einmal der Ehepartner und eben dann auch ein Kind.
Ja, der Ehepartner hat andere, der hat mich verlassen. Der hat eine 30 Jahre jüngere Frau, der hat mich verlassen. Er wollte viel Geld und keine Kinder. Aber ich bin so glücklich, ich kann ihm verzeihen, weil ohne ihn hätte ich die Kinder nicht. Und ich habe so eine Freude an den Kindern und ich habe wirklich tatsächlich also nicht gedacht, dass ich ein zweites Kind lieben könnte. Erst als ich unsere Tochter mit 5 Jahren von uns abgelöst hat, also von sich aus, da wollten wir noch ein zweites Kind. Und es ist so interessant, auch jetzt habe ich eine Schwiegertochter, die ist recht egoistisch, also verwöhnt. Es ist nicht ihre Schuld, es liegt an der Erziehung. Sie hat alles bekommen und in unserer Familie war es sehr schwierig. Und ich habe einfach so wie du, also so Zuversicht mit ihr und überhaupt keine Probleme, weil ich denke, wenn sie ein erstes Kind hat, wird sie anders. Und der Sohn hat auch sehr viel Geduld mit ihr.
Okay, gut. Fein. Ja, danke für Ihren Anruf.
Danke, Wiederhören.
Wiederhören.
Lieben Gruß nach Bregenz. Und jetzt haben wir nochmal die Frau Jutta Rickmann aus der Schweiz in der Leitung.
Ja, danke. Ich möchte noch ein Wort anfügen dürfen zu dem, was der Hörer zuletzt anmerkte. der so sehr unter den Abtreibungen und diesem Zeitgeist leidet. Und Sie sagen zu Recht, Herr Dr. Bonelli, wir dürfen uns nicht ins Jammern hineinversenken. Dann arbeiten wir seelisch und geistig selbstverständlich obendrein, kontraproduktiv. Ich selber kenne die Schmerzen, wie wir wohl alle, was Abtreibung und diese Dinge betrifft. Ich bin dazu übergegangen, in diesem Jahr, Anfang Januar, habe ich mir vorgenommen, jeden Monat eine Leibesfrucht, sage ich jetzt mal, von der die junge Mutter vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie empfangen hat, im Gebet zu begleiten, dass die Mutter, die in der Gefahr ist, das Kind abzutreiben, nicht abtreibt, sondern dass ihr die Hilfe und seelische Kraft zukommt, die sie braucht, um dieses Kind innerlich anzunehmen, zur Welt zu bringen. Denn wir sind ja alle Glieder am Leibe Christi, auch die Ungeborenen. Und dazu zählen ja auch die, die über die Schwelle des Todes bereits hinübergegangen sind. Wir sind Glieder am Leibe Christi. Und wir dürfen für ein Kind beten, das noch nicht geboren ist und das wir überhaupt nicht kennen, das vielleicht in einem anderen Erdteil aufwachsen wird. Und seitdem habe ich nicht mehr diese Art, ja, seelisches Bauchweh, wenn ich über die Abtreibung und diese ganze Not und die Vergiftung des Zeitgeistes nachdenke. Seitdem kann ich deutlich kräftiger und froher nach vorne blicken und vorangehen. Beten Sie jeden Monat für dieses eine Kind und nach 9 Monaten haben Sie dazu beigetragen, dass diese Seele auf Erden geboren werden durfte und ihre Aufgabe, die der Herrgott ihr zugedacht hat, für uns alle erfüllen kann, denn es steht ja alles am Leib Christi miteinander in Verbindung. Und so haben Sie nach 9 Monaten ein Neugeborenes und eines, das den 8. Monat im Bauch der Mutter groß wird und so weiter und so fort. Und eines, das erst 4 Wochen oder gerade empfangen worden ist. Und diese Mütter selber und die dazugehörigen Väter, die kennen Sie nie, die werden Sie nie sehen. Gott weiß um all das. Er weiß es.
Ja, also ich danke Ihnen für Ihren Beitrag und für Ihren Anruf, auch den zweiten Anruf. Ja, es ist da, das bestätige ich gerne, das Gebet ist das Wichtigste, nicht? Also wenn Sie sich da beziehen auf den Mann, der so vieles bemängelt, da haben Sie recht, dass die wichtigste Antwort von uns Christen ist beten, beten, beten. Und dann wird sich auch, also nicht nur die Welt verbessern, sondern dann wird sich auch unser Blick mildern. Ja,
ja.
Weil manchmal ist eben auch unser Blick verbittert, weil nicht alles nach unseren Vorstellungen geht.
Ja.
Aber auch die Völkerwanderung hatte einen Sinn, auch der Niedergang Roms hatte einen Sinn. Und letztlich ist das Christentum danach noch mehr aufgeblüht, nicht? Wir sind jetzt in einer perversen Gesellschaft, wo alles, was in Rom, im perversen Rom en vogue war, jetzt auch wieder aktuell wird. Und diese Gesellschaft wird auch untergehen. Aber was kommen wird, wissen wir nicht.
Ja, und es zählt sicher auch dazu, dass es in vieler Weise gut ist, wenn wir den Menschen, für den wir da bitten, für diesen werdenden Menschen und die junge Mutter, es ist gut, wenn wir den sogenannten Erfolg in diesem Fall nicht sehen, weil wir uns sonst in die seelische Eitelkeit begeben könnten, dass wir sagen, guck mal mich an, ich habe immerzu für dieses Kind gebetet und es ist ausgetragen worden, es ist nicht abgegeben worden.
Ja, die seelische Eitelkeit,
schlimm ist das, schlimm.
Immer gefährlich.
Die seelische Eitelkeit,
ja.
Die kann gar nicht aufkommen, wenn wir für ein uns unbekanntes Menschenkind auf dieser Welt beten und Gott Vater, der Schöpfer dieses Kindes, wird diese Liebe mit integrieren in das Leben dieses Kindes und das macht uns selber so froh und dann können wir das Schlimme, wie Sie sagen, eher ertragen und dagegen angehen. Danke und
ja.
Weiter, machen Sie weiter so. Wir nehmen viel davon mit. Danke.
Dankeschön.
Eine Hörerin aus der Schweiz wäre noch in der Leitung.
Okay.
Frau Marti.
Marti aus Obriberg. Ich wollte ein Wort sagen zu dem Beitrag, den eine ältere Frau gebracht hat, die so Angst gehabt hat. Sie musste beten vor Angst, eben, dass sie nicht in die Hölle kommen. Also ich habe eine sehr liebe gute Mutter gehabt. Also natürlich bin ich in einer heilen Familie aufgewachsen. Aber ganz besonders unsere Mutter hat so ein herzliches, zärtliches Verhältnis gehabt. Also wir haben so immer zum Himmel Mama gebetet und zum Himmel Papa. Und immer, wenn Mutter frische Blumen in den Herrgottswinkel gestellt hat, also oben war das Kreuz und weiter unten auf einem Eckbrett stand vom Juni bis Weihnachten das Herz Jesu und im Mai und Oktober stand die Gottesmutter drin. Und man hat immer wieder frische Blumen reingetan. Und mit welcher Zärtlichkeit, mit welcher Achtsamkeit meine Mutter immer dann die Statue zwischen die Blumen reingestellt hat, da konnte einfach keine Angst aufkommen.
Sehen Sie, wie schön Sie die Zärtlichkeit, wie Sie das jetzt genannt haben, ja, die Zärtlichkeit Ihrer Mutter wahrgenommen haben. Genau das ist das, worum es mir hier geht. Das ist einfach, dass die Kinder mit der Muttermilch den Glauben aufsagen, weil sie die Eltern beobachten und weil sie wahrnehmen, wie sehr das den Eltern wichtig ist. Und dadurch, weil sie an die Eltern glauben, glauben sie erst einmal an Gott und dann beginnen sie eine Gottesbeziehung und dann glauben sie, weil sie Gott lieben. Ja, aber am Anfang steht eben diese Ehrfurcht, die die Eltern haben vor diesem Göttlichen.
Ja, ja, da konnte gar keine Angst eigentlich aufkommen. Wir waren vier Geschwister und ich habe auch wieder vier Kinder gehabt und so weiter. Und jetzt habe ich schon Großkinder auch und es ist alles einfach so schön. Und ich finde auch Kinder zu haben, Kinder sind in jedem Stadium etwas Wunderbares. Sie sind vor der Geburt, ist es etwas Wunderbares, wenn man weiß, man trägt ein Kind und dann natürlich, es ist etwas ganz Wunderbares. Das wollte ich noch sagen. Und ja, eben danke. Die Zärtlichkeit Himmelpapa und Himmelmama. Das war so, da kann keine Angst aufkommen. Da wächst ein großes Vertrauen und eine große Liebe.
Danke für Ihren Anruf. Dankeschön.
Bitteschön.
Auf Wiederhören, Frau Matti.
Also zusammengefasst lernen wir von den Kindern, mit dieser Kindlichkeit auf Gott Vater zuzugehen, weil wir eben alle Kinder Gottes sind. Und in dieser Gotteskindschaft kann man eben seinen erwachsenen Stolz und seine Sehnsucht nach Beachtung und nach Bewunderung und Wichtigtuerei ablegen und zu einem neuen und psychisch eben auch gesunden Leben kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns dann in einem Monat. Auf Wiederhören.
Vielen Dank, auf Wiederhören. Das war die Sendung Lebenshilfe, Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität. Heute zum Thema Das Wunder des Lebens mit Professor Raphael Bonelli. Am Mikrofon Maria Kotzis.
Diese Lebenshilfesendung war eine Produktion von Radio Maria Österreich vom 6. Juli 2015. In der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität befasste sich der Wiener Psychiater Dr. Dr. Raphael Bonelli heute mit dem Thema Das Wunder des Lebens. Er ist im letzten Jahr zum ersten Mal Vater geworden. Dr. Bonelli ist außerdem Leiter der Forschungsgruppe Neuropsychiatrie an der Sigmund Freud Universität und Direktor des Wiener Institutes für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. In der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität widmet sich Herr Dr. Bonelli dem Phänomen Religiosität im Zusammenhang mit der menschlichen Psyche. Damit möchte er aus wissenschaftlicher Sicht zu einer positiven Enttabuisierung der Religion in Psychiatrie und Psychotherapie beitragen. Regelmäßig lädt er dazu auch zu Fachtagungen ein. Außerdem führt Herr Dr. Bonelli eine Privatpraxis in Wien und bietet Telefonsprechzeiten an. Möchten Sie Kontakt mit der Praxis aufnehmen, dann finden Sie seine Kontaktinformationen in gewohnter Weise auf unserer Homepage www.horeb.org oder wenden Sie sich auch gerne an den Radio Horeb Hörerservice unter der Rufnummer 08328 921110. Diese Rufnummer finden Sie auch auf dem Radio Horeb Programmfaltblatt. Sollte Ihnen unser Monatsprogramm nicht vorliegen, wenden Sie sich bei Fragen auch gerne an unseren Hörerservice. Wiederholt wird diese Lebenshilfesendung heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Sie können sich gerne auch eine CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Dazu die Rufnummer Balderschwank, Vorwahl 08328 921 120 oder bestellen Sie sich gerne die CD auch im Internet über unsere Homepage www.horeb.org, wo Sie diese Sendung in der Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung auch im Podcast finden. Soweit die Lebenshilfe für heute. Es verabschiedet sich von Ihnen Sabine Böhler.